SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Quasi alle sollen ran, um das milliardengroße Loch bei der gesetzlichen Krankenkasse zu stopfen. Das kam gestern raus. Ärzte, Krankenhäuser und Pharmaindustrie, aber auch die Versicherten selbst. Eine unabhängige Expertenkommission hatte ja 66 Reformvorschläge auf den Tisch gelegt. Und mit denen könnten 42 Milliarden Euro kommendes Jahr eingespart werden. SR3-Reporterin Stefanie Balle, wie kamen die Vorschläge denn hier bei uns im Saarland an? Du hast ja einige Reaktionen eingeholt.
Ja, sagen wir mal so, da wo es konkrete Sparpläne für die eigene Klientel gibt, da sind alle sehr kritisch. Da wo die anderen sparen sollen, begrüßen die einzelnen Vertreter die Ideen. Allgemeine Kritik gibt es daran, dass für die Krankenkassen selbst kein Sparvorschlag im Paket ist, beispielsweise deren Reduzierung. Aber insgesamt hat das gestern vorgelegte Paket erstmal bei allen eine gewisse Schockstarre hervorgerufen. Also erste Reaktionen kamen tatsächlich heute erst im Lauf des Vormittags.
Dann gehen wir mal so ein paar Einzelheiten durch aus diesem Reformpaket. Zum Beispiel höhere Tabak- und Alkoholsteuern und die Einführung einer Zuckersteuer. Also ich nehme an, da können viele mitgehen.
Stimmt, das finden eigentlich alle gut, weil der Konsum von Tabak, Alkohol und Zucker die meisten der Volkskrankheiten wie Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Und das hätte nach Ansicht des Saarländischen Hausärzteverbands einen guten Nutzen für die Gesundheit bzw. für die Prävention von Krankheiten. Und die zusätzlich eingenommenen Steuern, die müssten dann aber komplett wieder ins Gesundheitssystem fließen, dürften nicht im Gesamthaushalt der Bundesregierung verschwinden, fordert die Vorsitzende des Verbands Laila El-Masri.
Und wo sehen die, mit denen du gesprochen hast, Probleme?
Das ist sehr unterschiedlich. Die saarländische Krankenhausgesellschaft fürchtet, dass sie Personal abbauen muss, wenn weniger Geld in den Bereich fließt. Und das würde nach Ansicht des Geschäftsführers der saarländischen Krankenhausgesellschaft Thomas Jacobs zu einer schlechteren Versorgung der Patienten führen. Eine schlechtere Versorgung befürchten auch die Sozialverbände. Wenn zusätzliche Belastungen wie eine höhere Zuzahlung bei Medikamenten geleistet werden müsste und oder die Mitversicherung von Ehepartnern wegfällt, die Kassenärztliche Vereinigung fürchtet um die Existenz von Fachärzten und die Apotheken, die sehen gar ihren Todesstoß nahen. Also so dramatisch drückt es der Präsident der Apothekerkammer, Manfred Saar, aus. Die Apotheken drängen ja schon eine ganze Weile auf die im Koalitionsvertrag versprochene Erhöhung ihrer Vergütung.
Ja, und was sagen die Krankenkassen selbst dazu? Es geht ja schließlich um deren Finanzierung.
Ja, die sind sehr zufrieden. Die haben auch einiges an Vorschlägen selbst vorgelegt, die jetzt in dem Paket sind. Der Vorsitzende der Landesvertretung der Ersatzkassen, Manfred Schneider, der lobt, dass jetzt mehr auf die Ausgabenseite geschaut wird, also dass tatsächlich gespart werden soll. Weil höhere Beiträge, das will ja wirklich keiner. Andererseits haben die Krankenkassen aber auch gut lachen. An deren eigener Struktur, die eben häufig als aufgeblähte Verwaltung kritisiert wird, geht in dem Papier keiner dran.
Also wir haben auf jeden Fall gemerkt, jeder betroffene Bereich hat seine eigene Sicht jetzt auf dieses Reformpaket und seine eigenen Kritikpunkte. Klar, die Bundesgesundheitsministerin, die muss sich jetzt damit befassen oder einfach unbeeindruckt davon ihre Entscheidungen treffen. Aber was sagt denn der saarländische Gesundheitsminister zu all dem?
Magnus Jung, SPD, hält sich vorerst mit einer Bewertung einzelner Vorschläge zurück. Er fordert aber, dass nicht nach der Rasenmäher-Methode überall ein bisschen gekürzt werden dürfe. Und außerdem dürften Familien nicht zusätzlich belastet werden. Ansonsten erwartet er, dass Gesundheitsministerin Wagen von der CDU nun endlich das alles in ein Gesetz gießt. Mit anderen Worten, er erwartet Handlung auf Bundesebene. Er war ein großer Fan von Wagens Vorgänger Karl Lauterbach von der SPD und er kritisiert generell an der jetzigen Ministerin, dass sie zu langsam und zu unkonkret auf Bundesebene agiert. Also da will Jung jetzt endlich mal was sehen.
Ja, könnte auch daran liegen, die Kritik, dass die Bundesgesundheitsministerin von der CDU ist und nicht von der SPD. Auf jeden Fall danke, Steffi, für die ganzen Reaktionen, die du da eingeholt hast. Und ja, spätestens bis zum Sommer soll auch ein Gesetzentwurf ins Kabinett gehen. Wir schauen nach Bexbach. Da gibt es den Vorwurf an die evangelische Kirchengemeinde dort. Sie würde sich nicht an die eigenen Klimaschutzziele halten. Und dieser Vorwurf kommt von einer Bürgerinitiative. Diese Bürgerinitiative will den Bau eines neuen Gewerbegebiets verhindern. SR3-Reporter Florian Rabarinejad hat zu diesem Thema recherchiert. Flo, was hat denn genau die Kirche mit Klimaschutz zu tun und mit diesem Gewerbegebiet?
Also um das Gewerbegebiet zu bauen, muss ein Waldgebiet gerodet werden. Lennarts Wäldchen heißt das. Aber um das zu roden, muss die Stadt es erstmal aufkaufen. Und genau da kommt jetzt die evangelische Kirchengemeinde ins Spiel. Die ist Eigentümer von einem Teil des Waldes. Das heißt, das ganze Projekt hängt auch daran, dass die Kirchengemeinde ihren Teil verkauft. Und ich habe da auch mal nachgefragt und die Kirchengemeinde hat mir bestätigt, dass sie sich in einer Presbyteriumssitzung, also so eine Art Vorstandssitzung, dazu entschieden hat, dem Verkauf zuzustimmen.
Okay, aber jetzt könnte man ja auch sagen, das ist deren Grundstück, also auch deren Entscheidung. Woran stört sich denn die Bürgerinitiative konkret?
Daran, dass es von der Landeskirche ein Klimaschutzkonzept gibt und dem widersetze man sich mit diesem Verkauf, sagt zumindest Christian Bohr, der ist der Gründer der Initiative Lennarts Wäldchen retten.
Ja, das Problem ist, dass das Vorgehen der protestantischen Kirchengemeinde einfach im eklatanten Widerspruch zum Klimaschutzgesetz der Landeskirche steht und der öffentlich zum Klimaschutz aufruft, sich damit halt auch einfach öffentlich halt gemein damit macht, kann nicht andererseits gleichzeitig einfach ein Waldgebiet zur Zerstörung halt freigeben. Das ist aus unserer Sicht einfach ein Ausdruck von Doppelmoral und aber auch kirchenrechtlich höchst fragwürdig.
Auf die Vorwürfe angesprochen, hat die Kirchengemeinde mir jetzt gesagt, dass die Stadt einen wohlüberlegten Plan vorgelegt hat und dass es auch Ausgleichsflächen für das gerodete Waldgebiet geben werde. Außerdem setzt die Landeskirche über 250.000 Euro in den nächsten 2 Jahren ein, um Bäume und Sträucher zu pflanzen und auch zu erhalten. Dazu wiederum hat mir Christian Bohr Folgendes gesagt.
Also Ausgleichsmaßnahmen sind ja selbstverständlich. Das ist ja das Mindeste, was passieren muss, dass ein Wald halt ausgeglichen wird. Nur ein echter Ausgleich ist ja quasi gar nicht möglich, weil das ein hochgewachsener Mischwald. Und wenn man jetzt neue kleine Bäumchen setzt, bis der die gleiche CO2-Speicherkapazität hat und der gleiche Artenvielfalt dort drin herrscht, da gehen ja Jahrzehnte. Und wenn man dann natürlich noch so ein Programm hat und einfach noch ein paar Bäumchen setzt, ist das gleich schön gemeint. Aber das kann nie ein Wald wirklich kompensieren.
Er sagt, sie sind jetzt dabei zu prüfen, ob man den Beschluss der Kirchengemeinde jetzt noch irgendwie bei der Landeskirche anfechten kann, weil er eben dem Klimaschutzkonzept der Landeskirche widerspreche.
Das Ziel von Christian Bohr und der Bürgerinitiative ist ja insgesamt das Gewerbegebiet zu verhindern. Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Dazu hat die Stadt mir gesagt, dass aktuell die Ausschreibung für die Erstellung eines Bebauungsplans durchgeführt wird. Die Auftragsvergabe soll dann in den nächsten Monaten erfolgen und man habe auch schon alle Eigentümer des Waldgebiets kontaktiert und gefragt, ob die auch verkaufen wollen. Wie die einzelnen Eigentümer geantwortet haben, konnte die Stadt aber aus Datenschutzgründen nicht beantworten.
Und das, woran sich die Bürgerinitiative vor allem stört, ist, dass das Waldgebiet dafür gerodet werden muss?
Genau, also denen geht es vor allem um Klimaschutzgründe, vor allem, weil es laut Christian Bohr aber auch genug Leerstände gäbe, die man stattdessen nutzen könnte, ohne jetzt ein neues Gewerbegebiet zu bauen. Zudem behauptet er, dass es bisher noch keine Interessenten für das neue Gewerbegebiet geben würde. Dazu wiederum hat die Stadt mir gesagt, doch, die gibt's, aber wie viele genau, dürfe sie aus Schutz privater Interessen und Geschäftsgeheimnisse nicht sagen.
In Bexbach soll ein neues Gewerbegebiet entstehen und das sehr zum Ärger der Bürgerinitiative Lennarts Wäldchen retten. Die sehen vor allem die evangelische Kirchengemeinde in der Pflicht, ihren Waldanteil nicht zu verkaufen, weil sie sonst dem Klimaschutzkonzept der Landeskirche zuwiderhandeln würde. Die Informationen haben wir bekommen von SR3-Reporter Florian Rabari-Nejat. Vielen Dank.
Sehr gern.
Wenn Sie die 112 im Saarland wählen, dann hebt in der Regel jemand ab, der auf dem Saarbrücker Winterberg sitzt. Dort ist nämlich die integrierte Leitstelle, die alle Rettungs- und Feuerwehreinsätze im Saarland koordiniert. Aber jetzt wird auch in Bexbach eine solche Leitstelle gebaut. Gestern war Grundsteinlegung und die soll einspringen, wenn die Leitstelle in Saarbrücken aus irgendeinem Grund ausfällt. SR3-Reporter Aaron Klein, wie notwendig ist denn so ein kompletter Neubau für den Notfall?
Es ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, so eine Rückfallebene sozusagen zu haben. Wir denken nur mal an den Blackout in Berlin oder an die Flut im Ahrtal, wo auf einem bestimmten Gebiet nichts mehr ging. Das hat auch Innenminister Joost gestern gesagt bei der Grundsteinlegung. Solche Szenarien, die sind nicht mehr unwahrscheinlich und deshalb die sogenannte Redundanzleitstelle in Bexbach im Saarpfalzpark. Übrigens direkt neben dem Verwaltungsgebäude vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. Die organisieren ja schon die komplette Alarmierung von allem, was ein Blaulicht auf dem Dach hat, außer von der Polizei.
Okay, das ist ein Grund, warum diese Redundanzleitstelle so weit weg vom Winterberg gebaut wird. Da gibt es aber noch einen anderen, oder?
Richtig, die Ersatzleitstelle in Bexbach, die ist, wenn sie fertig ist, einfach sehr weit weg von Saarbrücken. Komplett räumlich unabhängig, 30 Kilometer weit weg. Also konkret, wenn in ganz Saarbrücken zum Beispiel der Strom weg sein sollte, dann hat man eben 30 Kilometer weiter in Bexbach vielleicht noch bessere Karten.
Das heißt aber auch, dass es vorher im Saarland keine Backup-Lösung für die Leitstelle auf dem Winterberg gab, wenn die mal nicht funktioniert hat. Also heißt das aktuell, die 112 funktioniert nicht, wenn der Winterberg nicht funktioniert?
Doch, es gab und es gibt schon solche Backups. Die Blaulichtorganisationen nennen das Rückfallebene, allerdings nicht in dem Rahmen, wie das jetzt in Bexbach gebaut wird. Es gibt zum Beispiel ein paar wenige Arbeitsplätze jetzt schon in Bexbach im erwähnten Verwaltungsgebäude. Die können die Leitstelle schon entlasten und es gibt einen Raum im Landratsamt in Merzig, der wurde eingerichtet, als die Leitstelle auf dem Winterberg vor 15 Jahren neu gebaut wurde und der wurde auch die ganze Zeit einsatzbereit gehalten. Außerdem gibt es noch ein paar Arbeitsplätze bei der Berufsfeuerwehr in Saarbrücken im Hessenweg. Und Bexbach und Merzig zum Beispiel, die waren auch schon im Einsatz und zwar beim Pfingsthochwasser vor 2 Jahren. Da konnten die Disponenten auf dem Winterberg eben nicht mehr alles alleine abarbeiten. Aber das sind jetzt keine Ersatzlösungen, die die Leitstelle Winterberg komplett ersetzen könnten. Und das wird jetzt eben gebaut in Bexbach. Übrigens für knapp 10 Millionen Euro. Das Land zahlt davon 1,6. Der Rest soll unter anderem durch Mieteinnahmen und durch die Feuerwehrumlage, die die Landkreise bezahlen müssen, bezahlt werden. Und die Redundanzleitstelle in Bexbach, die soll dann im nächsten Jahr fertig sein. Deutlich später als ursprünglich geplant. Der Baubeginn, der hatte sich verzögert. Da mussten noch Fragen des Umweltschutzes und des Waldschutzes geklärt werden.
Was ist denn eigentlich, wenn die neue Leitstelle in Bexbach nicht gebraucht wird? Also wenn auf dem Winterberg alles funktioniert, steht die dann die ganze Zeit leer?
Na, so schlimm ist nicht oder so unnötig wird nicht leer gebaut. Da sind auch einige Büroräume drin geplant, die das Verwaltungsgebäude daneben entlasten. Und die Leitstelle an sich, das ist in der Regel ein großer Raum mit viel Technik plus ein Technikraum nebendran. Und der Rest des Gebäudes, der wird eben genutzt, soll auch mit einer Brücke mit dem Verwaltungsgebäude verbunden sein.
Erklär uns doch nochmal schnell, was passiert eigentlich, wenn ich die 112 anrufe? Also was geht da in der Leitstelle genau ab?
Nicht nur die 112 kommt in der Leitstelle an, sondern zum Beispiel auch die 19222, die Nummer für Krankentransporte und auch verschiedene Hausnotrufe kommen da an. Insgesamt um die 800.000 Anrufe pro Jahr werden dort bearbeitet. Und wenn du jetzt die 112 wählst, dann geht einer von etwa 15 Disponenten da dran in der Schicht, hört sich an, was du meldest, entscheidet dann, braucht Kerstin die Feuerwehr, brauchst du einen Rettungsdienst oder brauchst du vielleicht sogar das THW oder ganz was anderes. Welche Wache alarmiere ich, wo müssen die genau hin? Das macht die Leitstelle eben für alle Rettungseinsätze im ganzen Saarland und für alle Feuerwehreinsätze, außer die im Regionalverband Saarbrücken. Natürlich gibt es noch eine Ausnahme. Die werden direkt weitergeleitet an die Berufsfeuerwehr.
Auf jeden Fall eine enorm wichtige Stelle und gut, dass es da jetzt so eine Backup-Lösung geben soll. Im nächsten Jahr soll diese Ersatzleitstelle in Bexbach fertig gebaut sein und die soll dann die Leitstelle auf dem Winterberg ersetzen, wenn die mal ausfällt. Danke dir, Aaron, für die Infos.
Sehr gerne.
Und jetzt wird's kulturell. Max Slevogt, der gilt als einer der größten deutschen impressionistischen Maler. Geboren in Bayern, gestorben, gar nicht so weit weg von hier, in der Pfalz, Anfang der 1930er Jahre. Max Slevogt war aber nicht nur impressionistischer Maler, sondern auch Illustrator. Und um diese eher unbekannte Seite des Künstlers geht es in der neuen Ausstellung in der Modernen Galerie des Saarlandmuseums. SR3-Reporter David Aschoff erzählt uns, was es dort genau zu sehen gibt.
Wenn man an Impressionismus denkt, kommen einem schnell Bilder von idyllischen Landschaften, Sonnenlicht und kräftigen Farben in den Kopf. Eigentlich auch die Bildsprache von Max Slevogt, zumindest auf den ersten Blick, sagt Kuratorin Eva Wolf.
Das ist aber nur eine Seite davon. Also ihm war durchaus auch bewusst, dass der Mensch Abgründe hat und er hat eine sehr umfangreiche Bibliothek und da spiegelt sich das auch wieder. Also er hat sich da wirklich mit allem auseinandergesetzt, wobei er natürlich eine Vorliebe für spannende Abenteuergeschichten mit viel Handlung hatte durchaus.
Die Vorliebe für Abenteuergeschichten bekommt in der neuen Ausstellung auf zu neuen Werken besondere Aufmerksamkeit. Nach jahrelanger Forschung werden hier seine Illustrationen gezeigt, die zusammen mit seinem engen Freund und Verleger Bruno Cassierer entstanden sind. Zeichnungen zu Geschichten wie aus Tausend und einer Nacht oder zu Rübezahl. Dabei hatten beide eine gemeinsame Vision. Illustrationen, die nicht einfach nur den Text bebildern, sondern selbst eine eigene künstlerische Sprache entwickeln.
Das kann man so fassen, dass diese Zeichnung eine gewisse Freiheit entfaltet, sowohl in der Auswahl der dargestellten Szenen, das sind gar nicht immer die Hauptszenen, als auch in der Art, wie das umgesetzt wird. Gerade die Zeichnungen von Slevogt sind sehr bewegt und zeigen oft dramatische Szenen oder sehr handlungsreiche Teile des Textes. Sie wollten, dass diese Zeichnungen einen mindestens so großen Eigenwert hat wie der Text selbst.
Ziemlich revolutionär, denn natürlich gab es damals schon jede Menge bebilderte Geschichten. Da war aber die Regel, dass sich die Illustration dem Text unterordnen muss, erzählt Lisa Felicitas Mattheis, Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz.
Slevogt geht einfach mit einer absoluten künstlerischen Freiheit und Radikalität da dran und ja, macht einfach alles einmal neu.
Und da haben sie viel Neues geschaffen. In 3 Jahrzehnten sind über 50 Mappen und Bücher mit Illustrationen entstanden. Für Mattheis waren die beiden Freunde ihrer Zeit weit voraus.
Also ich glaube tatsächlich, dass Comiczeichnen und das, was Slevogt und Bruno Kassierer vor 120 Jahren oder 100 Jahren gemacht haben, eigentlich sehr viel parallel zueinander hat. Natürlich hat ein Comic immer noch mit den Sprach- und Gedankenblasen, ist da nochmal ein bisschen anders, aber Schrift und Bild sind schon gleich auf im Comic. Und so ist das bei Slevogt und Kassierer in deren Kooperationsprojekt, in deren Buch- und Mappenwerken auch der Fall.
Die neue Ausstellung mit Werken von Max Slevogt in der Modernen Galerie. Darüber hat mein Kollege David Aschoff berichtet. Und am kommenden Samstag, dem Karsamstag, gibt es übrigens dort die erste Führung durch die Ausstellung um 15 Uhr.